Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany. Boot Düsseldorf. All Water Sports, One Community. Boot Düsseldorf. We love water.
Es tippt im Hintergrund, ne?
Ja,
es bin ich. Weiß nicht, ob die Hörer das auch hören.
Ich schicke Finn gerade mal dieses Banner. Warte mal hier. Achso.
Guck mal, da fangen wir doch mal den Podcast ganz anders an heute. Ich schicke Finn das Banner. Hallo Carsten, hallo liebe Hörer. Wir sind heute am 3. Dezember, 21 Tage vorm Heiligen Abend.
Stimmt.
Sind wir wieder da mit einer regulären Folge. Und getippt und gesprochen hat im Hintergrund der Podcasten. Hallo Carsten.
Moin, ja, erwischt.
Na, auch noch im Dienst, ne?
Ja, du, wie spät haben wir jetzt? 19 Uhr ist es, ne? Ja. Ja. Immer noch im Dienst. Draußen ist dunkel, aber hilft ja nichts, ne?
Ja, es ist bei mir ist immer so, morgens entweder das Kind zur Kita und dann setzt man sich hin und dann guckt man auf die Uhr und denkt, oh, das Kind muss aus der Kita geholt werden.
Das ist ein gutes Zeichen. Weil das ja nur eine halbe Stunde da bleibt wahrscheinlich, ne?
Genau. Das ist eine Viertelstunde. Wir haben halt wenig Geld, weißt du, als Schreiber.
Einfach mal kurz.
Der ist immer von Viertel nach acht bis Viertel vor neun ist er da.
Aber hilft.
Nee, es ist echt lustig, weil so, wir wollen heute auch mal über so unsere Arbeit so ein bisschen anhand von drei Fällen so über Recherche sprechen und was so. Mhm. Ist ja vielleicht auch mal für die Hörer ganz interessant, was sie so, wenn sie Segelreporter lesen, was sie denn eigentlich kriegen.
Ja.
Grundsätzlich finde ich es immer lustig, dass man immer denkt, naja, wenn man so in diesem Bereich Segeln unterwegs ist, dann ist die Zeit von Mai bis September ist irgendwie gut und danach wird es lau. Mhm. Das ist ein Trugschluss, oder?
Definitiv. Ja. Ich kann es verstehen, wenn man immer denkt, oh, in die Saison hier und aber ja, ich sage ja mal, ich habe meine Box, also meine Teambox, habe da irgendwie eine so eine Seite, das ist nur ganz stumpf irgendwie beim auf dem Mac, dieses Notizentool, was ja eigentlich nicht viel kann, da schreibe ich mir immer irgendwelche Links, lege ich mir rein, wo man dann drüber stößt oder stolpert, wo man sagt, das könnte interessant sein, könnte ein Thema. Und das ist im Grunde, das quillt über und man kriegt nur, oder ich kriege nur einen Bruchteil davon auch überhaupt nur abgearbeitet. Und im Winter wird das nicht weniger, ne? Also, weil irgendwo wird immer gesegelt, ne?
Ja, und irgendwo passiert immer, ja genau, irgendwo wird immer gesegelt, irgendwo passieren immer Sachen, klar, also weltweit und natürlich nicht jedes, ich meine, man hat ja so Suchaufträge und so bestimmte Search-Terms, die man hat und man kriegt ja immer Meldungen reingespielt, da wo man sich angemeldet hat oder das, da wo man selber so Suchaufträge, das gibt ja so Keywords, die man einsetzen kann, dass man sagt, gib mir mal alles zum Thema. Klar, wenn jetzt natürlich der Yachtclub von Bombay oder Mumbai heißt es, wenn der jetzt irgendwie seinen Stadtmeister ausgerufen hat, dann ist das relativ schwierige Meldung für Segelreporter.
Ja.
Aber es gibt ja immer Sachen, die entweder später, da kommst du ja gleich zu, nachgearbeitet werden nach so einer Saison.
Mhm.
Oder die halt passieren, weil es ist ja nicht überall kalt.
Definitiv. Und ich muss dazu sagen, genau, jeder hat ja so seine Quellen. Und ich habe gerade noch hier von einer unserer besten, ich sage mal, Tippgeber, ist auch witzig, vielleicht das zu wissen, André Meyer. Ich schreibe manchmal schon mal drunter unter den Text Tipp, alles in Kursiv, Doppelpunkt André Meyer. Und er schreibt mir gerade wieder, ich habe noch gar nicht reingeguckt, wieder, und tatsächlich per SMS, und wird auf verschiedensten Wegen inzwischen kontaktiert. Und das ist tatsächlich ein Clubkamerad, wenn ich das richtig, ich habe ihn nie richtig kennengelernt, Clubkamerad von Miku in Rastatt. Naja, und das viel.
Ist das nicht Goldkanal, ne?
Ja, genau, auf dem Goldkanal.
Goldkanal.
Naja, und der ist eben offenbar auch viel in dieser Segel-Social-Media-Welt unterwegs und schickt dann immer mal Tipps und auch echt aus. Ich kann auch nur einen Bruchteil davon übernehmen, wo ich dann sage, okay, das ist interessant oder ist gerade ganz aktuell. Naja, aber so gehen hat man doch viel Input. Genauso haben wir beim beim Start von der Vaughan de Glood Konrad Kubisch getroffen. Das ist wirklich ein
guck mal.
Sagst du ja auch noch was, ne?
Alter, ja, klar.
Alter Kollege von der Yacht hast du dich damals, der war Frankreich-Korrespondent, der arbeitet schon, ist glaube ich inzwischen auch pensioniert.
Den habe ich 2010 kennengelernt, als ich, habe ich schon ein paar Mal drüber erzählt, ja. Das ist immer noch so ein, der Eindruck ist immer noch nicht verarbeitet. Ja. Weil der damals den so PR-Pressearbeit gemacht hat in Deutschland für Alain Thibault mit dem Hydropter.
Ja, richtig, richtig.
Und auch 2010, für Boris. Genau, und 2010 ja. hat der, war ich auf dessen Einladung auf dem Stimmt. Hydropter, habe ich jetzt, wo ich mit 49 Knoten über die Förde geballert
Stimmt,
bin.
Stimmt, das hat Conny
Und ihn
auch
hinterher noch gefilmt habe im Interview. Genau, genau, das hat er gemacht.
Damals. Ja, und Conny war ein Journalist und er hat immer versucht, das ist eigentlich witzig, ich kenne es auch immer noch als aus den Redaktionssitzungen von der Yacht, vor Urzeiten, und er hat dann immer Themen angebracht und man dachte immer, oh, jetzt kommt er wieder mit seinen Franzosen-Themen. So, das habe ich, sag ich jetzt mal vorsichtig. Weil es einfach auch, weißt du, Vaughan de Glood, kann man heute sich gar nicht vorstellen, das kannte keiner hier, weil natürlich auch kein Deutscher da war. Das war dann natürlich ein Riesenthema, diese ganze Historie, die man jetzt immer mal rüberkleckert. Und vor dem Hintergrund hat er natürlich versucht, ey Leute, da ist Thema, und aber wie das jetzt einen deutschen Leser oder einen deutschen Interessent verkaufen. Und das war selten, klar, wenn da mal so diese ganzen Kenterungsgeschichten waren, die Globe, wenn ich erinnere, das Bully Moore sagt mir nochmal was, der ist dann, weißt du, diese Imokas sind ja früher gekentert, haben Kiel verloren, oder sind überhaupt, wenn sie gekentert sind, sie einfach mal wie so ein Katamaran und Multi auf dem Kopf liegen geblieben. Da waren das, weil die auch designmäßig so waren. Inzwischen müssen die sich aufrichten können mit ihrem Kiel, und dann gab es da ja dramatische Geschichten, und da war Conny da natürlich ganz mittendrin. Aber das war immer schwierig, und naja, und inzwischen sind das ist ja echt interessantes Thema, heiße Themen, seit natürlich auch Boris da so mitspielt, aber auch diese ganze Franzosenszene, da bedienen wir uns ja relativ viel, und es ist schon spannend, dass es alles so ineinander wächst, auch wegen Social Media oder wegen Internet. Ne?
Social Media ist ein gutes Stichwort. Ich habe ja heute geschrieben über diesen Fall, diesen, ich sag jetzt in Anführungsstrichen sogar vermeintlichen Orca-Fall. So, um mal zu erklären, wie das, die Leute wissen eigentlich gar nicht, wie das geht. Social Media ist halt immer so ein Ding. Ich habe habe ich tatsächlich in Social Media gesehen und von diesem portugiesischen, ich weiß nicht, ich kann Portugiesisch nicht, diese Behörde, diese Wasserbehörde, wo ich irgendwie im Verteiler mit drin bin. Oder die irgendwo, ich habe die irgendwo so gescannt, glaube ich, dass ich immer Meldung kriege von denen. Hm. Da ist eine Yacht in Nazaré, nördlich von, also bei Nazaré, am Strand aufgelaufen, und das sind Holländer gewesen, und die haben gesagt, das wären Orcas gewesen. Die wären vor Orcas geflohen, die hätten die angegriffen, und auf das kriegst du dann noch mit in dieser Orca-Iberica-Gruppe, dieser Attack-Gruppe, wo die immer schreiben, ja, und dann wird natürlich sofort geschrieben, oh, Orca-Attack und bla. Und dann liest man drunter, ja, jetzt dieses Übliche, schießt die Tiere tot, und es werden sowieso Wale gefangen, dann macht die doch alle weg. Und jetzt kann man sich hinsetzen. Entnimmt die, genau. Jetzt kann man sich hinsetzen. Ich will gar nicht auf dieses Orca-Thema aufmachen, aber es ist wirklich lustig, um mal zu erzählen, wie so eine Recherche startet. Weil man kann natürlich jetzt sagen, okay, du Carsten, hier ist ein Boot wegen Orcas gestanden, schreibe ich gerade drüber. Und so setzt man sich hin, schreibt drüber, bumm, raus, weg, hat irgendwie Diskussionen und, hat aber eigentlich missgeschrieben. Mhm. Weil, also so hinterfragen ist immer gut bei solchen Sachen. Und das habe ich habe das gestern tagsüber bekommen. Ich habe gestern echt lange recherchiert, weil ich gedacht habe, so, wieso fährst du an den Strand, wenn du von Orcas angegriffen wird? Mhm. Weil auf diesem Bild war ein Ruderblatt zu sehen. Das steckte wohl im Sand.
Hey.
Dann denke ich so, also finde ich erstmal komisch, und wenn du schreibst und so journalistisch unterwegs bist, ist diese Aussage, das kennst du auch, finde ich komisch, bedeutet eigentlich, setzt einen Schalter in Bewegung, da gucke ich mal.
Hey.
So, und das hat sich lustigerweise jetzt eben auch, ist noch nicht verifiziert, aber hat sich wahrscheinlich bewahrheitet.
Schreibst du morgen nochmal, oder?
Wenn ich da Date, morgen
wenn
da
was passt, ja.
Genau, ich schreibe gleich noch an die in meinem perfekten portugiesischen Mail und versuche das rauszukriegen.
Mhm.
Aber ich habe jetzt noch einen Track gefunden. Das Ding ist, ich habe gestern gedacht so, okay, wie kommst du dem jetzt auf der Spur, ob das stimmt oder ob das Quatsch ist oder ob der irgendwas nicht passt? Und dann muss ich erstmal gucken, wo sind die eigentlich gestrandet? So, Nazaré ist ein großes Gebiet und Sandstrand ist da überall. So, dann nimmst du irgendwie und guckst irgendwie hinten im Bild, war, dass ich auch nutzen durfte, weil das offizielles Bild war von den Behörden.
Mhm. Ist auch war ein so großes Thema, ne?
Ja,
genau.
Ja, klar, du kannst nicht jedes Bild nehmen,
ja,
genau.
Ja.
War ein, war so eine Landmarke zu sehen. Das war so ein Wald, also eine relativ hohe Küste.
Hm.
Hinten links im Hintergrund, wo dann so eine extreme, sehr auffällige Stufe ist und dann wurde es flacher.
Hm.
Und dann brach die Küste hinten ab, so. Also weißt du, es muss eine Bucht sein. Südlich von Nazaré ist keine Bucht, da ist glatt. Nördlich von Nazaré, also nördlich von dem Hafen, ist eine Bucht. So, kann das da gewesen sein. Dann guckst du irgendwie dir auf Google Maps erstmal diesen ganzen Strand da an und guckst und guckst und guckst. Lustigerweise habe ich dann einen Punkt gefunden bei Google Maps von so einer Beachbar und da konnte man auf Google Street View gucken und sich auch 360 Grad umgucken. Und dann sah ich, ach ups, guck mal, da hinten ist doch, links hinten ist der gleiche, die gleiche Landmarke, diese Küste. Also lagen die oben in der Ecke an so einer Felsenküste. Die sah man, diese Felsen. 3 Meter weiter liegt ein Riesenstein. Also ein Riesenfelsen, das ist größer als das Boot.
Den sehe ich auf dem Foto, ne? Kann man, oder? Kann man
sieht
das sehen?
Man auf dem Foto
da
nicht. Nein.
Ach so, das ist nur den, okay.
Genau.
Okay.
Die sind da direkt irgendwie gegengesammelt. So, und dann fängst du an so, okay, was ist da noch an der Ecke? Dann habe ich mit dem Orca aufgemacht.
Hm.
Und
das Navi-System, oder?
Dieses Navi-System, lustig in den Zusammenhang mit Orca. Ich habe halt Screenshot Orca gemacht, denke ich so, ich nenne es Orca Marine Copilot, weil das ist total verwirrend, wenn es um Orcas geht.
Ja.
So, und dann arbeitet man sich durch so einen Wust und guckt, was ist da eigentlich, wie tief ist das da eigentlich in Küstennähe und.
Nee.
So, und dann stellen sich ganz viele Fragen, dann guckst du, wie viel Wind hatten wir an dem Tag, was war denn die Tage vorher? Also da kann ja sein, dass da irgendwie noch eine alte Welle stand, dass sie da angespült wurden.
Hm.
Sah alles nicht so aus. War wenig Wind, 4 Knoten am 1. Dezember, 5 Uhr morgens. Und dann habe ich einfach angefangen, das alles zusammenzutragen. So, und da sitzt man echt lange dran.
Hm.
Das wissen viele gar nicht. Das kennst du ja auch, dass man...
Ja.
Ich sehe das ja im Dashboard, Carsten Kemmling schreibt. Machst du 4 Stunden später das Dashboard auf, Carsten Kemmling schreibt einen Artikel.
Ja,
das ist halt, man kann ja auch nicht irgendwie da irgendwelchen Blödsinn, also man ist natürlich nie frei von Fehlern, aber da ist bewusst, um Blödsinn zu schreiben, ist natürlich auch blöd. Und man will ja auch diese Segler nicht ankacken, wir flattern die aber recht. Aber je mehr man da zusammengetragen hat, desto mehr denkt man so, vielleicht dachte die einfach, das wäre ein Orcas. Weil die haben dann auch gesagt, ich habe da noch ein, ist auch schön, wenn man ein Interview im portugiesischen Fernsehen findet. Aber man, wenn man da irgendwie tiefer reinrecherchiert, findet man irgendwann oder ein Transkript oder kann es irgendwie transkribieren und gibt es auch so Tools von, ich habe das einmal transkribiert, da habe ich dann auch so Wortfetzen übersetzt und dann wusste ich auch so, worum es ging. Und die haben dann auch, das habe ich auch woanders noch gefunden, die hat gesagt, ja, die Crew hat gesagt, das waren Orcas, haben unser Boot attackiert, das sind Riesenschläge an den Rumpf und unser Wasserschiff, die haben unser Wasserschiff attackiert, wo ich auch nochmal dachte, das machen die eigentlich nicht. Also die schwimmen eigentlich von hinten ran und gehen ans Ruder. Also die haben auch nie irgendwie einen Kiel oder dann gegen den Rumpf geballert. Oder so.
Die knabbern ein bisschen. Genau.
Die knabbern, ja gut, das ist halt schon, wenn so ein, weiß ich nicht, ein paar Tonnen Tier am Ruderblatt zieht.
Ja, natürlich.
Aber harte Schläge habe ich noch nie gehört.
Ja.
Und ich habe jetzt einen Track von denen gefunden, von dem Tag.
Mhm.
Also wenn ich jetzt ganz, ich will es nicht behaupten, aber auf dem Track sieht es so aus, dass die eingepennt sind. Und einfach, weißt du, Autopilot. Und dann hast du einfach mal vielleicht, weiß ich nicht, 1 Grad zu weit irgendwie, also einmal zu oft auf Plus gedrückt. Und dann sind die in einer ganz, ganz geraden Linie, also weiß nicht, 4-5 Meilen weiter östlich werden sie an dieser Insel vorbei. Und da ist so eine kleine Nase in der Bucht, da ist dann die Bucht vorbei. Wie so ein kleines Kap sieht das aus.
Mhm.
Dann werden sie einfach weitergefahren. Die wollten hoch nach von Lissabon nach Porto, genau. Und die hatten das Boot in Kroatien gekauft und wollten es nach Holland überführen. Und die sind einfach gerade in diese Bucht da reingefahren. Also,
ja.
Und jetzt habe ich eben gelesen, dass, wie man behauptet hat, dass die Behörden jetzt sowohl die Wasserschutzpolizei als auch die Seenotretter gesagt hätten, wir gehen da mal ganz stark von Müdigkeit aus, weil das Ruder ist auch intakt. Also da ist wohl noch keine Beispur und sowas. Also ja, das ist irgendwie, irgendwie fühlt man sich dann halt, wenn man das so, du denkst, du sitzt dann und denkst, oh, stimmt das denn? Und hoffentlich liegt dann in der falschen Fährte und dann mach mal Rückversicherungen, liest sie hier nochmal, guckst da, checkst da, machst das auf und guckst hier. Und allein diese Position rauszufinden, wo die lagen, war echt ein Akt. Da hängst du echt irgendwie, echt schon relativ lang, um das überhaupt rauszufinden. Wo waren die da eigentlich? Wenn du ein Foto von einem Boot am Strand siehst, weißt du ja nicht, wo das ist.
Ja, ich...
Und sag du.
Ich frage mich auch, ich habe letztens wieder, wo war ich? Ach so, da war ich segeln, da, ach so, Bundesliga am Wannsee, und da war auch eine alte Bekannte, kam dann auf uns zu und haben es schon lange nicht mehr gesehen, und die fragt dann so ganz unvermittelt, also zweite, dritte Frage, kannst du davon leben? Und dann ich so, hä? Also mir fehlte, ich habe in Klammern
Gegenfrage,
noch so,
hast du mal eine Mark?
Ja, da war noch in Klammern so überhaupt, obwohl die eigentlich böse, jetzt ist doof, das war wirklich nur in meinem Kopf, dass ich mich da so ein bisschen, habe ich auch gar nicht gesagt, ein bisschen, nicht beleidigt fühle. Es ist ja völlig klar, es ist eben kein normaler Job, ne? Also das ist ja einfach andere Leute, die normal ins Büro gehen und so, das kann man ja überhaupt einschätzen, aber was wir da machen, das ist halt nicht normal halt. Ne? Insofern ist das aber natürlich auch eine legitime Frage, also wo man jetzt sagt, aber was ist denn das eigentlich? Weil man ist eine gewisse Unkenntnis da ist, aber das ist halt eben der Unterschied. Ich sag mal, viele werden ja inzwischen auch mit Social Media, wirst du natürlich irgendwie kommt ja ständig in Kontakt und
ja, aber auch viel Quatsch natürlich, ne?
Genau, und das ist natürlich dann jetzt irgendwie eine andere Geschichte. Das steht doch da irgendwie alles so. Ja, aber ich sag auch, Seereporter macht eigentlich nur dann Sinn, oder das ist zumindest die Idee, dass das, was so bei, wir filtern das quasi raus, oder Themen sind, man hat ja quasi so eine Idee, wie diese Zielgruppe ungefähr aussieht, und Themen sind, da sage ich immer, die Themen, die Anführungsstrichen Segler-Stammtisch diskutiert werden. Ne? Also das ist ja dann auch völlig egal, ob jetzt auch mal beim America's Cup einer umkippt ein Fischtrawler irgendwie eine Segeljacht überfährt oder jemand ein Olympiasieger wird. Ne? Also egal, und ich sage immer, was interessiert denn Segler überhaupt? Das hat gar nicht so viel mit Racing oder Nicht-Race oder Cruising und so, sondern eigentlich, worüber redet man? Und das sind natürlich immer mehr irgendwelche Videos, die halt bei Social Media rumflimmern und nicht, wir haben letztens eine Geschichte gehabt, das kommt ja jetzt noch dazu, diese ganzen KI-Fakes, da überlegt man auch was ploppt denn darüber? Aber eigentlich ist die Idee zu filtern, was ist denn wirklich jetzt interessant oder Spaß, was finden wir auch interessant oder was glauben wir, was der Leser interessant findet? Und dann aber zu versuchen, ich sag zum Beispiel auch, wenn wir...
Und gibt es da Infos zu?
Genau, gibt es überhaupt nicht nur der Fall, okay, da ist jetzt jemand gestorben, fertig, sondern, oder ich denke auch immer noch, was kann man daraus möglicherweise lernen? Das wäre jetzt gerade so aus dem Seenotfall, ist ja auch immer eine Nummer, wenn es da danach nochmal so eine Geschichte gibt und das wird nochmal aufgearbeitet. Aber normalerweise siehst du ja nur dieses Video, und es gibt ja auch ganz viele auf Facebook-Seiten oder Insta-Seiten, wo es einfach nur... erstmal diesen Ersteffekt halt hast, Aufmerksamkeit, aber eben nicht, was steckt denn da eigentlich hinter? Ist das vielleicht überhaupt gar nicht aktuell? Das sind so viele Sachen, die dann eben einfach schon mal 3 Jahre alt sind. Ja, gerade habe ich wieder irgendwie so ein Videoschlachtfeldmäßig, wo bestimmt 15 Schiffe alle so mit Masse, und dann stolperst du und sagst, Alter, was ist denn da jetzt passiert? Aber das war dann der, weiß ich nicht, Hurricane so und so irgendwie vor 3 Jahren, wo man sich nochmal dran erinnert. Ist ja auch also okay, bloß wenn es dann wirklich, oder oft haben wir das Ding, dann fährt einer wieder mit dem Mast gegen eine Brücke oder so, wo du denkst, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Aber dann denke ich, hatte ich doch schon mal, und dann, wo ist denn das jetzt eigentlich so genau? Also das ist zumindest die Idee, und wenn du dann anfängst zu recherchieren, dann sollte das eigentlich Also habe ich jedenfalls die Idee, das Video kann ja dann auch, wir haben ja mal eine Paywall-Grenze, das kann dann, okay, für schnelles Konsumieren ruhig auch jemand dann auf unsere Seite geleitet werden, aber dahinter dann ist dann eigentlich die Arbeit rauszukriegen, wer, warum, weshalb, wo.
Genau, ne, diese und das ist ja auch die eigentliche Arbeit, also
ja.
Deshalb, manchmal hat man ja so Kommentare, wo man denkst du, na gut, ich finde, das ist halt, kannst du auch nichts machen, aber wenn ja, ist Clickbaiting.
Ja, ja, ja.
Ja, jetzt so ein Artikel wie heute, ja, dann auch irgendwie die Meldung, was passiert ist, die stellt man frei und alles das danach, wo ich dann echt gestern Abend spät saß und heute auch irgendwie lange echt gesessen habe, um das so rauszufinden, was da eigentlich alles ist.
Ja, ja, natürlich.
Das kommt hinter der Paywall. Und natürlich, wenn man jetzt auf Facebook, hätte man natürlich den Teaser schreiben können, da ist ein Boot gestrandet, die Crew behauptet, dass es Orcas wären, aber nach Sichtung von verschiedenen Faktoren sind es verschwindlich keine Orcas. Kann man so machen, klar, dann ist es kein Clickbaiting, du musst den Artikel nicht lesen.
Ja.
Die Frage ist, bringt dir das was? Also du willst doch wissen, wie kommt man denn da drauf?
Ja, außerdem.
Und natürlich kann man natürlich nicht davon ausgehen, dass man sagt, gut, die sitzen da jetzt alle irgendwie viel und zum Thema, kann man davon leben? Ja, ich natürlich auch andere Sachen. Also so, du bist jetzt verantwortlich für Segelreporter. Man muss, es geht, diese Frage stellt sich gar nicht, man muss das ja. Also man muss ja davon leben können. Wenn nicht, können wir ja alles den sozialen Medien überlassen. Oder wir fragen ChatGPT, sag mal, was ist da passiert? Dann sagt ChatGPT, ja, weiß ich auch nicht. Oder du konsumierst irgendwelchen Quatsch und du siehst ja, was passiert. Ja, wenn Leute sich nicht informieren und es kannst ja nicht so. Die da heute geschrieben haben, haut doch die Orcas weg, diese Scheißviecher, und die machen noch mehr kaputt und bla. Und denkst du, ja, du hast einfach auch nichts drüber, du bist doch nicht drüber informiert, weil du hast nur gelesen, dass auf Facebook einer geschrieben hat, das waren Orcas. Und sofort geht das rum, ist von Orcas. So, der rennt jetzt die ganze Zeit rum und sagt, das waren Orcas. Das waren aber gar keine Orcas vermutlich. So, und da muss man sagen, okay, möchte ich jetzt so rumrennen oder sage ich, gut, ich bin zwar bereit, ein paar Kröten zu bezahlen, dass ich nicht so rumrenne und sage, Moment mal, ich habe gelesen, es waren gar keine Orcas und ich weiß auch, warum das keine Orcas
waren. Ja, klar.
So, das ist so, das sind immer so Sachen, finde ich, wo man sagt, da muss man auch so, kommen wir ja nachher zu, du kannst jetzt gleich mal erzählen, wo du Kandoga dran sitzt, das ist ja auch, also da ist auch die Vergnügungssteuerpflicht, das zu recherchieren, muss man sagen. Manchmal macht es ja richtig Spaß. Manchmal denkt man so, jetzt muss ich mich richtig einarbeiten. Aber, und manchmal gibt es halt so Sachen, kann ich ja nochmal erzählen, dass, so eine, dass man irgendwie ein Facebook-Message kriegt mit einem Bild und dann denkt man so, ist das jetzt Quatsch oder ist das KI? Ist das?
Ja.
Und dann fragst du, komme ich nachher zu dem Fall? Aber auch das aufzuarbeiten, stimmt das eigentlich? Weißt du, sogar mit einem Anwalt telefoniert, ob das eigentlich, ob man das so machen kann und sowas. Und dann sitzt man ja abends beim Abendessen und geht ins Telefon und sitzt, das ist ein Rückruf, da ist ganz wichtig und so. Und dann bist du immer im Dienst. So. Und das ist kein Clickbaiting. Ja, also ich mache ja nicht abends, ich würde jetzt lieber essen. Und statt irgendwie zu telefonieren mit jemandem, den ich gar nicht kenne und dem unangenehme Fragen stellen, aber
Es soll ja auch kein Jammern sein, es ist ja, ne?
Nein, es ist gar kein Jammern.
Genau, es soll nur erklären, das ist eben manchmal, ist mehr ist einfach nur ein anderes, eben Video zu posten oder wir versuchen es jedenfalls da irgendwie. Und natürlich ist es ja auch eine Frage, Diskussion, die Gesellschaft ja auch berührt, über Journalismus. Und machen wir Segeljournalismus oder versucht es jedenfalls das so gut wie möglich irgendwie hinzukriegen. Aber es ist natürlich schon, das muss ich immer schon nochmal vergleichen, habe ich jetzt eben auch mal erzählt. Ich meine, ich habe früher Magazinjournalismus gemacht, dann bei der Yacht eben auch 10 Jahre. Und dann habe ich wirklich alle 14 Tage, ich hab ja mehr als eine Woche Zeit gehabt für eine Geschichte, die dann aber, klar, 7 Seiten war. Es hat sich halt einfach komplett verändert. Natürlich so ein Porträt, das habe ich mit Liebe gemacht, war auch natürlich viel Arbeit. Das könnte man heute nicht mehr machen, weil das einfach nicht wirtschaftlich machbar ist halt. Ne? Also du kriegst nicht genug, also der Job hat sich einfach dadurch verändert. Das geht ja auch bei vielen Medien so, wenn es gerade um politisch engagierte Medien sind. Es gibt immer wenige, die halt die Kriegsberichterstattung da vorne machen können halt. Ne? Und wir können es halt in manchen Fällen, wollen wir es uns einfach leisten, auch wenn es jetzt, wenn man jetzt denkt, okay, ich könnte eigentlich jetzt in dem Moment, wo ich hier recherchiere, das, was du gerade sagst, könnte man ja auch 3 Geschichten machen, die vielleicht schneller Klicks vielleicht nochmal generieren. Man muss dazu sagen, Klicks helfen uns natürlich, wenn wir auch Werbung drauf haben, und je mehr das geklickt wird, desto mehr klingelt da immer Geld rein. Aber wir machen es eben auch gerade für Abonnenten. Das ist der Hintergrund. Das könnte man die Seite auch offen lassen und macht nur Clickbaiting. Dann kann man es auch so versuchen, aber das wird nicht funktionieren. Außerdem wird es auch keinen Spaß machen. Man müsste dann Themen ganz anders generieren.
Nein, dann ist so ein Format irgendwann tot.
Genau.
Weißt du, wenn dir nur so ein Mist. Ich weiß, ein Freund von mir, der ein Journalist ist in Wirtschaftskriminalität, der hat gesagt, das ist manchmal Wahnsinn. Dann hast du Geschichten, da recherchierst du ein Dreivierteljahr, sitzt du nur in dieser Story. Du fliegst durch die Welt, du triffst dich mit Leuten, du triffst dich in irgendwelchen Hinterhöfen. Nachts um drei. Ja, genau. Nachts um drei kriegst du irgendwie hinterm S-Bahnhof Alexanderplatz, kriegst du einen Koffer überreicht mit Dokumenten drin und sowas. Und dann musst du das alles durch. Du musst mit anmelden und sprichst nochmal mit anmelden.
Ja.
Und hier. Nach einem halben Jahr kommt die große Geschichte online. Nach zwei Tagen guckst du, wie viele haben es gelesen? 1300.
Dann
kommst du zwei Tage später ins Büro und irgendwie Freunde von dir erzählt, ich habe jetzt meinen Hund mit im Büro und sowas. Und dann, was mache ich heute? Ich mache mal so 5 Gründe für ein Büro. Und sitze eine halbe Stunde dran, lädst das hoch, abends 37.000 Euro
gewesen. Trotzdem
mache ich weiter. Sagt doch die Redaktion, sagt, es ist ein großer Laden, sagt, wir müssen diese Dinge machen.
Ja.
Weil ansonsten können wir das alles Facebook überlassen. Und
den
möchte ich sehen, der nur aus Facebook seine Informationen. Also das sind, man kennt die Leute, mit denen wir nichts zu tun haben. Also gerade im politischen Bereich, Leute, die auch keine Zusammenhänge verstehen, weil sie keine lesen, ist jetzt sehr weit gefasst, aber ich finde, da ist alles so verkürzt dargestellt, deshalb ist es auch mal schön. Zum Beispiel, es macht ja auch Spaß, muss man sagen, aber man kann es natürlich auch mit seiner Zeit, so als Schreibender, kann man es gar nicht gegenrechnen. Also das
weißt du,
bei Jesien, wie viele zig Stunden habe ich Sachen gelesen und erstmal filtern, was ist denn jetzt davon Boulevard, was ist davon irgendwie, was ist Hörensagen, was ist, du hast so Boulevardmedien, die schreiben, dann siehst du auf einmal, kriegst du ausgespielt, irgendwie keine spanische oder italienische, es war wohl eine Explosion. Weil Augenzeugen haben auch bestätigt, dass es einen Knall gegeben haben könnte. Da weißt du, wie das was geht. Die gehen dann dahin und sagen, wie würden die Nacht, das war sehr stürmisch. Könnte auch so sein, dass da ein großer Knall gewesen sein. Sagen die so, das könnte auch sein, dass es ein Knall gewesen ist. Dann fahren die nach Hause und sagen, es war ein Knall, das ist gesprengt worden, das Ding. So, und das musst du erstmal irgendwie verifizieren und sagen so, ist das Quatsch oder stimmt das? Und da hängst du wieder zwei Stunden, guckst, liest dir alles Mögliche durch. Schlechte italienische Übersetzung und so, das kannst du gar nicht, das kannst du nicht in Stunden umrechnen, aber das macht ja, man macht es ja auch Spaß, es ist ja, ich will ja auch nicht alles immer sofort bezahlt haben und das heißt, nicht bezahlt haben, also sagst du, Jogi, guck mal, jetzt habe ich wieder 5 Minuten, das kostet 13 Euro. Ist da Quatsch. Es ist gehört ja alles dazu.
Ich merke ja schon, genau, wo du das sagst, es ist halt einfach viel lesen, also krass. Und gerade jetzt inzwischen kann man ja auch mit den ganzen Übersetzern, kann man ja auch international viel mehr lesen. Was sich schon verändert hat, man will ich nur in Einzelfällen, hast du ja auch gerade gesagt, sag mal, wirklich nochmal einen Telefonhörer in die Hand zu nehmen. Und manche, klar, sie sagen immer, Alter, das wäre viel schneller, hättest du mich mal angerufen oder so. Ich sage, es ist einfach was anderes, wenn du, wie früher, wenn man jetzt quasi ein Interview macht und dann würdest du es nochmal abtippen, dann musst du es nochmal gegenlesen lassen. Das ist ja auch, ich meine, wir reden nicht umsonst, hat sich das jetzt mit dem Podcast jetzt auch so entwickelt. Wir können ja teilweise unsere Themen auch mit einem Podcast-Partner besprechen oder wir besprechen es untereinander. So, was sag ich mal, ist einfach eine andere Darstellungsform. Früher war es ein Video, ein Interview, das hast du abgetippt und dann so auf Print irgendwo draufgestellt. Und inzwischen kann man das eigentlich mit der Form ganz, ganz anders machen, auch deutlich weniger aufwendig halt, sodass es überhaupt wirtschaftlich irgendwie möglich ist. Und man muss da schon andere Wege finden und ich muss schon sagen, dass wenn ich so zurückblicke, das hat sich schon verändert, der Job. Es war früher auch cool, aber hilft ja gar nicht. Du kannst ja nicht, es hat einfach ganz viel sich verändert und jetzt verändert sich auch ganz viel mit KI. Also ich denke auch immer, oh Gott, hilft einem das jetzt eigentlich weiter? Also ich finde zum Beispiel, ich kann viele Sachen recherchieren, wo ich so sage, oh, gerade oft mal ist so, man, ich will so das Alter oder so, klar kannst du das auch bei Wikipedia von irgendwelchen Typen, aber
ja.
Das hilft bei sowas. Aber ich merke auch, also richtig Zeit sparen hat mir das noch nicht. Es ist eher so, dass man dann immer tiefer nochmal reingeht und dann, das könnte ich auch nochmal fragen. Also ich habe den Weg noch nicht.
Ja, du könntest, ich habe zum Beispiel heute, also als praktisches Beispiel, die KI gefragt, also ChatGPT, gefragt, den Fall kurz skizziert und gesagt, welche Behörden könnte ich da abrufen, Seiten, Informationen abrufen. Und bitte eine Linkliste erstellen. Dann mach dir eine Linkliste und dann guckst du danach. Das ist natürlich super. Also, weißt du, wenn jetzt immer, du kannst es ja auf Deutsch eingeben und der guckt dann international nach. Früher hast du es gegoogelt oder hast du erstmal geguckt, der könnte da, aber so dann hast du sofort irgendwie Anhaltspunkte, wo du sagst, okay, da kann ich ran. Die KI, sagen ja auch, wie hat jetzt die KI geschrieben? Lass mir die KI was schreiben. Also ich gebe nur mal ein Beispiel.
Gerade im Segel.
Ich habe mal aus Spaß, mach mal einen Revierführer, da hatte ich, glaube ich, drüber geschrieben, dänische Südsee, welche Häfen soll ich denn nehmen? Ja, bingo, da kamen Häfen, die waren gar nicht in der dänischen Südsee. Oder das hab ich, da habe ich letztes Jahr mal in der Kolumne drüber geschrieben. Mach mal einen Turnplan für die Schlei, für ein Boot mit wenig Tiefgang, für Familie, was super ist. So 10 Häfen, 2 Wochen. Erster Hafen war Kosel.
Wo ist das? Gut,
Kosel ist 6 Kilometer von der Schlei weg. Da gibt es keinen Hafen.
Gar nicht.
Also Kosel hat nicht mal, Schlei mehr. Dann schreibst du den, sag mal, Kosel hat gar keinen Hafen. Und, stimmt, Kosel hat gar keinen Hafen. Dann kommt der nächste Ort, der ist auch kein Hafen. Denkst du so, was ist denn mit dir? Da habe ich immer mal ChatGPT gefragt, sag mal, du bist nicht intelligent, ne? Nee, ich kann nur das nutzen, was, und ich mache Fehler. Ja, ich meine, das ist so.
Ehrlich gesagt, ich habe mich auch schon so aufgeregt. Ich schreibe dann teilweise in Großbuchstaben. Da ist aber, das kann doch nicht sein, wenn das vor dem Jahr, da gab es das doch noch gar nicht. Oh, vielen Dank für diesen Eindruck. Also es ist ja auch mal, lässt sich ja gar nicht ärgern, diese scheiß KI, dass man da entschuldigt sich dann auch immer so vor. Also es ist schon faszinierend, wie das, aber definitiv gerade in diesem Segelbereich, da wird man dann doch schnell hellhörig, weil natürlich einfach auch, man hat ja selber jetzt langsam ein bisschen Wissen angesammelt und sagt, das kann nicht sein. Und dann, stimmt. Okay, insofern, ich glaube, das ist auch, ich versuche auch immer noch zu ergründen, wie kann man es am besten benutzen, um Zeit zu sparen? Also die Idee, oder was ist denn überhaupt eine Idee jetzt für unsere Zielgruppe oder so? Das kriegen sie nicht hin. Nee. Also das,
ich habe gerade einen lustigen Cartoon gesehen, wo das Bild oben war, jemand, der macht ein Foto von einem Pilz und hat die KI gefragt, kann man den essen? Ist das ein giftiger Pilz? Nein, das ist kein giftiger Pilz. Darunter war das Bild, da lag er im Krankenhaus mit ganz vielen Schläuchen und die KI war als so Figur dargestellt und dann sagt die Figur, oh, es war doch ein giftiger Pilz. Möchtest du mehr über giftige Pilze erfahren?
Das passt zusammen, ja.
Ja, das passt zusammen. Das ist echt irgendwie KI. Also man kann es schon nutzen, aber da, das ist für den Job ist es irgendwie.
Ja,
das
stimmt.
Du, bevor wir zu deinem Fall kommen, du ein bisschen erzählen kannst.
Ja.
Ich habe einen Tipp für die Leute, die ja ihr Boot vermutlich verloren haben. Erstmal, wenn sie ein neues Boot brauchen, ich weiß gar nicht, warum man das, wahrscheinlich sagt man das irgendwie, dass man, wenn man keine Orca-Kontakt hat, sagt man das.
Du meinst die Holländer da?
Ja, aus Unwissenheit, weil man sagt, vielleicht war es doch ein Orca, weil es ein Felsen war. Oder man sagt wegen der Versicherung oder warum, oder um nicht blöd dazustehen, wir sind eingepennt, egal. Wenn die Versicherung zahlt, wo sollen sie hin, ein neues Boot kaufen, Carsten? Im Januar ist die?
Boot! Die Boot Düsseldorf. Boot,
unser Podcast-Partner Boot Düsseldorf.
Ja.
Da kriegt man super, da kann man sich, auf jeden Fall können sie sich da umfangreich informieren.
Mhm.
Vielleicht auch über Orcas auf der Bühne.
Mhm.
Muss mal gucken, ob da irgendwie.
Ob der ein Spezialist ist.
Ob da auch Spezialisten sind, kann ich mir vorstellen. Werd ich mal in Erfahrung bringen.
Mhm.
Und ansonsten, egal was passiert, Leute, tragt Rettungswesten. Du weißt, was jetzt kommt.
Ja.
Unser Podcast-Partner Sekomar feiert ein besonderes Jubiläum. 2026 wird die Bernhard Apparatebau GmbH genau 100 Jahre alt. Das Unternehmen wurde 1926 von Karl Bernhard gegründet und nach dem Unglück der Pamir neu ausgerichtet. Von da an stand die Sicherheit auf See im Mittelpunkt. Das Ergebnis kennt heute jeder, der auf Booten und Schiffen unterwegs ist. Sekomar. Eine Marke, die seit Jahrzehnten Standards setzt, wenn es um Rettungswesten geht. Entwickelt und produziert von einem Familienunternehmen in Holm bei Wedel, das Verantwortung ernst nimmt. Seit 100 Jahren und für die nächsten 100. Geht mal auf die Website www.sekuma.de oder klickt auf den Link in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
So, Sekuma wird 100. Krass, ne?
100 Jahre.
Ja, fast so alt wie du.
Mhm.
Wie war das denn bei der Gründung?
Warst du damals dabei?
Erzähl mal, 100 Jahre wirst du nicht mehr brauchen für das, wo du gerade dran sitzt. Ne? Kannst du schon was sagen dazu? Du bist ja noch nicht ganz fertig mit der Recherche.
Ja,
ne?
Das stimmt. Das war so ein typisches Ding, wo ich gerade noch mal gesagt habe. Also sind ja, ich sag mal, auf Sekuma-Report, ich habe eigentlich den Anspruch, immer so 3-4 Geschichten online zu haben. Und ja, und jetzt habe ich mir das schon länger, habe das verfolgt, diese Diskussion, was habe ich jetzt gerade immerhin als Überschrift, die habe ich schon, eskalierende ORC-Kontroverse, Weltmeisterjacht XR41 soll bestraft werden. Weiß noch nicht, ob ich das jetzt so stehen lasse, aber ist so ungefähr, erklärt so die Geschichte. Und dann denkst du, ich bin sowieso schon immer, also ich muss ich sagen, das habe ich öfter im Podcast auch schon gesagt, ich bin ein One-Design-Fan, also derjenige, der startet bei Wettkämpfen, also alle sollen zusammen starten und dann wird nachher gemessen, wer als Erster über der Ziellinie ist, und es soll nicht berechnet.
Ist das so eine Art Yardstick oder wie kann man sich das vorstellen, für die es nicht wissen?
Ja, also was ich gerade beschrieben habe, war One Design, also das,
ja, okay. Finet,
ne? Genau. Und es gibt ja eben auch das Handicap-Segeln. Ich will da gar nicht.
Das kann ich in Perfektion. Ich bin total gehandicapt.
Das ist ja gar nichts Schlimmes, will ich ja gar nicht sagen. Die Idee ursprünglich von Handicap-Segeln ist ja eigentlich, also du hast, weiß ich nicht, oder ich sag mal, ich spreche über unsere orange Variante und die ist dann im Hafen, da liegt vielleicht noch eine Farm und dann liegt da vielleicht noch ein 470er und es
und
gibt
eine Wally.
Und eine Wally. Und alle wollen irgendwie nebeneinander, die wollen ja nicht immer nur, wollen nicht alleine durch die Gegend fahren, sondern wollen vielleicht auch mal sich ein bisschen Wettkampf fahren und sich miteinander messen, um objektiv vielleicht zu checken, wer kann besser segeln. Das ist so die Grundidee. Naja, und dann hat man das schon seit Urzeit. Ich habe gerade recherchiert. IOR ist natürlich eine Abkürzung. Heißt das? International Offshore Rule. Das gab es schon, ist 1970 erschaffen worden. Und das hat man im Zusammenhang so mit Admirals Cup im Hintergrund. Weiß man. Also das ist im Grunde eine Möglichkeit, unterschiedliche Boote zu vergleichen, aber was man sonst eigentlich so eher kennt jetzt in dem Variantenfall,
ist ja auch anerkannt, ne? So IOR, das ist ja schon.
Genau, das war das im Grunde damals. Hierzu sagen, sagt man aber auch, wie gesagt, vereinfachte Systeme sind dann eben Yardstick, da gibt es einfach Zahlen, man sieht eben, ein Flying Dutchman hat eine andere Zahl als ein Optimist und dann segeln beide eben zusammen los und natürlich muss dann der wird eher ins Ziel kommen als der Optimist und der muss
wie
dann...
Wie beim Golfen im Prinzip, ne? Handicap 3
ja,
gegen 5.
Genau, genau. Da segelst du nur jetzt quasi nach Zeit und auch der Wind ist ja unterschiedlich. Das heißt, das soll im Grunde auch irgendwie eingehen und Yardstick ist natürlich sehr ungenau, weil du nur wenige Parameter hast. Und das ging dann damals los. Das soll also immer genauer werden. IOR war das eben das erste Tool, wo Boote vergleichbar wurden. Vorher gab es ja dann auch noch, guck mal, die ganzen Zwölfer, das ist ja die Meta-Rules. Zwölfer, Sechser, Achter, das war auch so eine Regel, so eine Handicap-Regel, wo es im Grunde einen gewissen Rahmen gibt, wo dann Konstrukteure in den Rahmen ihr Boot reinbauen, aber die Segeln sind dann tatsächlich aber das nennt man dann eine Box-Rule, wie es dann auch bei der TP52 zum Beispiel ist, wo dann der Rahmen oder beim America's Cup der Rahmen vorgegeben ist, unterschiedliche Boote werden in diese Box-Rule reingebaut von den Designern. So, und aber bei IOR und bei diesen Handicap-Regeln, da wird im Grunde, es wird eine Zeitstrafe wird ausgerechnet, dass das schnellere Boot, oh Gott, jetzt ist es, geht das im Grunde schon, das schnellere Boot muss dem langsamen natürlich irgendwie vergüten, aber so, das heißt, wenn du, sag ich mal, einen Faktor hast, wo, oder das, man kann über eine, vielleicht über eine Minute sagen, das eine Schiff muss dann vielleicht 15 Sekunden dem anderen vergüten, dann muss es eben entsprechend früher auch im Ziel sein. Oh Gott, jetzt verhaspel ich mich gerade schon wieder, glaube ich, ne? Aber genauso.
Nö, das ist auch nicht so unkompliziert, ja. Muss man sagen. Wenn das Erklären schon schwierig ist.
Ich finde es so finde ich es immer. Heißt eigentlich nur, also ich habe es ja öfter mal als Segler erlebt. Also es gibt tatsächlich, das wollte ich noch erzählen, diese Regel, also wir sprachen gerade über IOR, die hat dazu geführt, dass Boote auf eine gewisse Weise aussehen, nämlich diese. IOR hat, sagt viel mit Admiral's Cup zu tun. Ich weiß, ich habe früher noch meine Schiffchen, die ich gebaut habe. Das waren also, weiß ich, die Pinter. Ich glaube, mein Bruder hat auch mal eins gebaut. Dann habe ich mir so diese Pläne, gab es so dickbäuchige Yachten mit relativ, mit einem Bug, der quasi sich hochbiegt, genau wie das Heck. Sieht ja ganz speziell auf sehr relativ breite Boote. Also das denkt man ja immer, oh, das sind schnelle Formen. Da sagt man, ja, das sind schnell, aber nur schnell in dieser IOR-Formel halt.
Ja.
Ne? Also die Konstrukteure haben sich diese Formel genommen, muss dann gucken, okay, das können ja auf dem Wasser, kann das ja, weiß ich nicht, das schnellste Boot sein, aber wenn es dann so und so, also weiß ich nicht, 5 Minuten dem nächsten quasi vergüten muss, und der kommt aber immer 3 Minuten danach ins Ziel, dann hat der eben verloren mit seinem schnellen Boot. Also das ist so, die Designer, die Konstrukteure mussten sich natürlich dann irgendwie reinfummeln. Und die Geschichte ist jetzt eigentlich nur, ich fand das jedenfalls, das habe ich relativ lange ja verfolgt, IOR hat eben zu einer gewissen Form von Booten geführt und dachte, oh, das ist schnell. Ich weiß noch danach, das war, ich glaube, Ende 90er Jahre, das habe ich eben noch recherchiert, dann ist das ja abgelöst worden von IMS. Und ich weiß immer noch, diese EMS-Regel, die hat dazu geführt, dass es einen ganz geraden Steven vorne gab. Also statt diese, wo man sagt, oh, diese schrägen Bugformen, die man als schnell empfunden hat, war plötzlich gerade. Und dann haben alle gesagt, wie scheiße sieht das denn aus? Aber das waren nachher die schnellsten Yachten. Und dann irgendwann hat man gesagt, ey, das sieht ja voll schnittig aus. So noch, weiß ich nicht, wie man sich dran gewöhnt hat, fand ich. Ja. Aber die sind eigentlich auch nur rein konstruiert worden in diese Regel. Und das war so bekloppte Geschichten, dass man dann nachher, das weiß ich auch noch, haben sie aus dem Kiel quasi ein Stück rausgesägt, so sag ich mal, so ein Quadrat, so kann ich mich erinnern, und haben dann da Balsaholz reingesetzt, also Kielgewicht rausgenommen und das dann alles so überlaminiert, einfach nur um das Kielgewicht zu verringern, dadurch kannst du andere Segelflächen. Irgendwie war das ein Parameter, der das in der Formel quasi schnell gemacht hat, aber eigentlich objektiv langsamer gemacht hat. Also das sind so kranke Geschichten eigentlich bei rausgekommen. Und je genauer aber dieses Tool, jetzt komme ich langsam zu der Story, also ich glaube, IMS ist dann von ORC abgelöst worden. Und und das ist das System, inzwischen heißt es ORCI, ORC International. Naja, und das ist das, wonach jetzt heutzutage Boote verglichen werden. So, und der Punkt war jetzt, sag ich mal, wo ich jetzt gerade sage, ORC-Kontroverse, war jetzt gerade, da gibt es dann auch so ein Gremium, das dann immer diese Parameter irgendwie auch bestimmt, das von diesem Offshore Racing Council, das sind dann auch Leute, die Spezialisten, die dann sich damit beschäftigen und sagen, in welche Richtung geht denn das? Und müssen natürlich auch die Parameter anpassen. Also es ist immer, irgendjemand erdenkt sich diese Regel, oder es ist ja da auch einfach eine mathematische Formel. Und dann hast du auf der anderen Seite die Designer oder Konstrukteure, die versuchen dann diese Formel auszunutzen, um möglichst schnelles Boot zu bauen. Und das ist dieses Jahr mal wieder passiert mit X-Yachts. Die haben ein schönes Boot, wie ich
finde. Mit der XR41.
Ne? Genau. Habe ich auch nochmal irgendwie Videos gesehen, wie das im Grunde auch verargumentiert haben.
In aller Munde irgendwie.
Definitiv, ne? Weil das oft ist auch hier, ich weiß nicht, bei Major, also am 1. Mai war ich segel mit dem Contender, wir waren eigentlich rumgetrieben in einer Flaute vor Schicksal. Da hat auch Major die Regatta ORC-Auftakt in Deutschland irgendwie stattgefunden. Da ist das Schiff zum ersten Mal gesegelt. Ja, hat auch Dreck gewonnen und das ist zum ersten Mal im Grunde aufgetaucht. Aber es war eine große Geschichte, weil X, ja, das weiß man ja auch von früher, gibt X79, X99, das haben immer versucht, One-Design-Klassen hinzukriegen. Nachher hat das nicht mehr so richtig geklappt. Es gab nochmal da mit der X35, war okay. Dann kam die 41, aber da sind dann auch schon bei Weltmeisterschaft, sag ich mal, 15 Boote gestartet. Das ist dann nachher nicht mehr machbar. Und dann haben sie tatsächlich auch versucht, diese 41er versucht, für diese ORC-Formel zu optimieren. Und da gibt es dann ja auch Spezialisten, die dann genau wissen, ja, da musst du, wie ich eben schon sagte, den Key vielleicht ein bisschen anders machen. Das geht dann in der Formel, wird das nicht bestraft, aber du bist im Wasser schneller. Also eigentlich eine Facette des Segelsports. Ich finde das nicht so cool, aber weil du rechnest danach halt immer, wer war jetzt schneller im Ziel.
Ja, ja.
Ist ja auch egal, aber andererseits ist es, geben ja auch viele, diesen Technikteil, den finden ja viele auch ganz spannend. Und naja, und X hat dann ein richtiges Programm gemacht. Ich glaube, die letzte, die 41, das war 15 Jahre alt, dass sie in diesem Regattasport drin waren. Und diese 41 sollte tatsächlich jetzt mal wieder das schaffen, da oben anzugreifen. Also nach modernsten Vorgaben haben sie das Projekt eben gestaltet. Naja, und haben auch dieses Jahr, ich glaube, es sind immerhin 24 Boote verkauft. Ich glaube, so ein Ding kostet auch.
Ja, kosten wir, ne?
Ja, ja, ich glaube, ich habe nochmal geguckt, auch bei KI mal nachgefordert. Ich weiß noch gar nicht, ob das, muss ich nochmal die Quellen gucken, aber das ist, ich glaube, so segelfertig.
Grundpreis steht die mit so 520, 525.000.
Genau, und segelfertig.
Aber inklusive Mehrwertsteuer, also so teuer ist es.
Segelfertig oder regattafertig war ich bei 800. Also das
ist naja,
dann auch mit Segelprogrammen und hin und her. Ist ja auch egal, die haben das Projekt im Grunde sind sie gut angegangen und haben es auch gewonnen. So, jetzt die Story ist aber, jetzt wo die sind tatsächlich auch Weltmeister geworden mit dem Boot. Und das ist jetzt nochmal kein geringer als Jesper Radig hat das Boot, oder der Däne, der auch America's Cup Steuermann war, zumindest auf Kappern in Valencia damals noch und einer der erfolgreichsten Segelprofis, auch ein total super Matchracer damals. Und dann gab es noch Jesse Borch, der hat es nachher gesteuert, also er hat, glaube ich, Taktik gemacht, Radig. Borch ist auch so ein ganz junger dänischer Matchracer. Und also eine gute Crew soll heißen, natürlich ist auch klar, die hätten vielleicht auch mit einem anderen Boot gewonnen. Aber jetzt gibt es quasi das Ding, also die haben es am Ende die WM gewonnen und auch das zweite Boot ist Zweiter geworden, also eine andere XR41 Dixie. Und jetzt haben sie bei dem jüngsten Kongress gesagt, ja, okay, das scheint irgendwas mit der Regel falsch zu sein, also mit der Handicap-Rule, und das ist jetzt der große Aufreger.
Aber warum? Weil die gewonnen haben, oder was?
Ja, also das ist natürlich der Hintergrund. Der Hintergrund ist unter anderem aus, gibt auch eine Grand Soleil 44, die tatsächlich die letzten 4 Weltmeistertitel geholt hat. Das ist tatsächlich auch mit dem rumänischen Eigner. Ich glaube, es ist jetzt an Polen verkauft. Und der ist jetzt aber Dritter geworden. Und ich glaube, die Grand Soleil, es gibt ja auch immer diese ORC-Wettkämpfe, wird jetzt nicht der, wenn das die WM im, sag ich mal, Mittelmeer ist oder in den nordischen Staaten, dann werden die nicht immer überführt. Also die Mittelmeer-ORC-Segler, die sind dann nicht auch am Start, wenn es in Dänemark eine WM gibt oder so. Also die Flotten, die treffen sich nicht so oft. Aber man kann die Designs natürlich vergleichen. Und gerade im Mittelmeer haben viele Italiener segeln auch auf diesen Grand Soleils oder Italia ist ein gutes Boot, was auch immer nach Handicap ORC ganz gut funktioniert hat. Naja, und die haben jetzt auch Angst, dass sie plötzlich vielleicht nicht mehr gewinnen halt. Ne? Da wurde schon auch wieder
in Netz. Ja, so ist das doch auch mal im Leben, oder?
Ja, bloß, ja.
Aber was werfen die denn?
Ja, richtig.
Werfen die X jetzt das vor?
Ja, die werfen tatsächlich, ja, also nicht X ist es jetzt vor, die haben ja, X hat ja eigentlich nur gemacht, die hat die Regel gehabt oder hat die Regel und hat dann da ein quasi Boot rein designt. Und jetzt sagen sie, okay, ja, da gab es tatsächlich schon vor 2-3 Jahren, also dieses 23 ist diese ORC-Regel wohl nochmal, die wird ja auch ständig weiterentwickelt. Und natürlich fließt da auch immer mehr KI mit rein. Ne? So hab ich es mir jetzt auch erzählen lassen. Und naja, aber am Anfang, wir wissen alle, KI ist dann gut, wenn es eben von vielen Faktoren gespeist wird halt und dass es im Grunde lernen kann. Ne? Und wenn das natürlich am Anfang hat, also das heißt diese Punkte, die dann auch von so einem, bei so einem Boot quasi ja, einfließen, wo die dann mit lernen müssen. Also die 41 hat zum Beispiel viel damit zu tun, die ist schnell, weil sie relativ voluminös ist vorne. Es ist ja eigentlich so der Trend bei den Class 40s, haben wir es gesehen, auch bei den Imokas, ja. Ich meine, das ist also vorne Plattbug, haben wir es vielleicht früher genannt.
Skowbug,
genau.
Plattnase,
ja. Genau. Und das geht da, fließt da alles so ein bisschen mit ein und so. Und na, jetzt sagen viele, okay, die haben da eigentlich so ein Loophole gefunden.
Ja, aber ist doch okay.
In der
oder?
Regel wäre so eigentlich, klar, aber sie wollen es im Grunde jetzt schließen und haben.
Damit die Grand Soleil wieder gewinnt.
Ja, das wäre jetzt die Frage. Also, was tatsächlich ein Geschmäckle hat, und das fand ich jetzt spannend, also auch bei der Recherche. Also, wie ist jetzt dieses Gremium besetzt, das darüber entscheidet? Also, es ist ja. ITC heißt das, es ist quasi im Offshore Racing Council, in dem so ORC Council ist es halt so ein Gremium aus Designern und Spezialisten, die quasi darüber entscheiden. Und da sitzt jetzt ein Italiener drin, Matteo Polli, der unter anderem diese Grand Soleil entworfen hat, der gerade ein Boot entwirft, eine Matt 11 heißt die, natürlich auch entlang entsprechender Regeln, und auch diese Italia wohl entworfen hat. Naja, der hat möglicherweise mehr Angst, dass jetzt X gewinnt, wobei, das ist vielleicht jetzt gar nicht die Frage, das ist vielleicht nur ein unberechtigter Vorwurf, aber es ist auf jeden Fall also nicht gut, wenn eine beteiligte Partei in so einem Gremium sitzt,
nee.
Das dann quasi darüber mitentscheidet. Genau.
Ach, je.
Genauso ist so der Typ hier, Jason Kerr, der ist auch mit dabei, ist ja auch, ich glaube, im Merckx Cup, ein großer Name. Der ist auch irgendwie da mit dabei, der hat diese Regel ursprünglich mit erfunden und der hat jetzt auch wenig Interesse zu sagen, ich habe da damals einen Fehler gemacht. Also es scheint so zu sein, dass an gewissen Ecken diese Regel möglicherweise nicht so richtig passt. Ich weiß nicht, also ich glaube, die Diskussion ist jetzt, ja, schnell nochmal was zu, also aktuell ist wirklich entschieden worden, dass die XR41 10 Sekunden pro Minute gut machen müsste, auf jetzt, ich weiß gar nicht, wo, auf schneller sein müsste als bisher.
So als Strafe praktisch.
Genau, sie wird quasi künstlich langsamer gemacht und hätte.
Aber wird dann dieser Titel aberkannt?
Nee,
oder?
Das ist ja. Nee, das,
okay. Für nächstes
aber,
Jahr.
Aber trotzdem würde sie mit dieser, so habe ich es gelesen, mit dieser Strafe wäre sie nicht Weltmeister geworden. Und das will schon was heißen, weil nämlich.
Ja, aber das ist, also für mich klingt das so ein bisschen, du bist jetzt, ich habe das ja auch irgendwie so mitgekriegt, so ein bisschen.
Ja.
Ich weiß nicht, habe es auch dir sofort geschickt, weil ich dachte, nee, da fuchse ich mich nicht rein, das ist mir zu kompliziert.
Ja.
Das klingt für mich so ein bisschen wie, ne, wir haben jetzt so oft gewonnen, jetzt gewinnen wir nicht mehr, jetzt müssen wir die Regeln so ändern, dass der nicht mehr gewinnt.
So kommt es natürlich nach außen rüber. Das ist besonders. Ob das jetzt, also eigentlich können sie das nicht wollen, weil dieses ORC-Council, das muss ja auch, du musst ja Vertrauen in so eine Regel aufbauen, weil das ist ja eigentlich total cool, dass so eine Werf wie X, dass sich nochmal da rein bewegt und will eine Regatta-Yacht bauen, die du übrigens auch zum Cruisen nutzen kannst. Aber was, guck mal, das, wenn du sagst, 800, jemand hat da jetzt 800.000 Euro investiert, um sich ein Regatta-Boot irgendwie zu holen, und dann sagt da irgendwer am grünen Tisch, nee, wir machen da jetzt mal die Formel ein bisschen anders, das aus dem Schlendel.
Ja, das ist eine Katastrophe.
Das kannst du doch nicht machen halt. Aber das kann eigentlich auch nicht das ORC wollen. Deshalb ist die Frage, wie sie jetzt darauf, wie das jetzt im Grunde weitergeht. Eigentlich glaube ich das Bestreben, dass man sich, vielleicht war es am gewissen Punkt, muss ja nur so einzelne Parameter da irgendwie ändern, weil ist die Regel da eben, wie gesagt, die KI muss auch noch lernen. Und es wurde auch darauf aufmerksam gemacht, dass sie da irgendwie Lücken hat, diese neue ORC-Regel. Und vielleicht kann man das so ein bisschen drehen, dass es eben nicht so schlimm ist, die Strafe. Ich glaube, darauf läuft es auch dann hinaus. Also die können sich da eigentlich nicht leisten, da komplett diese Regel anzufassen. Aber ich meine, oft ist es so, ich weiß, ich bin auch mal so eine ORC-Meisterschaft tatsächlich gesehen und da habe mich schon überlegt, ich bin einmal mit so einer neuen Dela 35 haben wir gewonnen vor Kiel, da habe ich Taktiker gemacht, hier Rotermund hat gesteuert und das war aber sehr drehender Wind vor Schicksee, alles gut. Dann hatte die gleiche Crew, sag ich mal, 2 Jahre später noch gesagt, ey, wir haben eine J, weiß ich nicht, 95 oder 92, die ist eigentlich immer schlecht nach Handicap, aber jetzt haben sie das Handicap-System verändert über den Winter, jetzt können wir damit deutscher Meister werden. Und dann, hä? Und dann sind wir wirklich vor, das Ding ist, ich glaube, in Kiel auch gesegelt, haben auch gewonnen damit, glaube ich, auf jeden Fall gut, bei richtig viel Wind. Und dann sind wir aber die deutsche Meisterschaft in Warnemünde gesegelt und ich habe Taktiker wieder gemacht und da war einfach nur konstant Seebrise, ich glaube im 6-Knoten-Bereich, keine Winddreher, ging nur um Speed und da waren Boote, die wir auf dem Papier eigentlich, wo wir hätten schneller sein müssen. Wir hatten wirklich eine Talk, semi-professionelle Crew dabei, wo du sagst, du kannst seglerisch eigentlich nichts falsch machen. Da war man aber trotzdem das Boot, wo du eigentlich eine Minute vor sein musst, war einfach definitiv schneller an der Kreuz. Und dann sagt man, okay, die Regel stimmt dabei. Also bei viel Wind hat es funktioniert oder sagen wir zugunsten des Bootes, bei wenig Wind nicht. Das ist jetzt allerdings auch schon ein paar Jahre her. Das heißt, diese Formel, die ändert sich auch. Und das ist natürlich, KI kann da bestimmt eine Rolle spielen, dass man das Ziel erreicht, Boote ähnlich schnell zu machen. Das werden sie wahrscheinlich auch irgendwie hinkriegen. Aber in diesem speziellen Fall jetzt, also mir dreht sich auch der Kopf. Ich wollte es eigentlich heute fertig haben. Ich habe jetzt gerade irgendwie nur, das sei jetzt wieder KI selbst recherchiert, weil ich wollte einfach dem Leser erstmal erklären, was ist überhaupt Handicap-Segeln und wie gesagt, mit IOR, das fand ich alles ganz interessant. Und die Boote sehen halt auch aus, wie sie aussehen, nicht weil sie jetzt plötzlich irgendjemand gedacht hat, ich habe den Stein des Weisen gefunden, sondern weil sie, jeder Designer hat natürlich auch die ganzen Tools aus dem America's Cup, kannst Bootdesign natürlich simulieren inzwischen im Rechner, kannst da rauskriegen. Und,
was ja auch KI ist.
Ja, definitiv. Alles gehört dazu. Ne?
Genau.
Aber da fließt eben jetzt, aber da sitzt immer noch jetzt irgendwo Menschen an, die diese Regel irgendwie machen. Und da scheinen jetzt aber tatsächlich auch Interessen aufeinander zu treffen, was vermutlich so nicht okay ist. Und jetzt gibt es immerhin 24 Eigner, die sich so ein Boot gekauft haben. Wäre natürlich auch scheiße, wenn das Ding immer jetzt alles gewinnt, weil es da irgendwie so einen Fehler drin gibt, weil nämlich die Sachen nicht richtig berechnet wurden oder nicht fair, dann ist es ja okay. Aber jetzt, weißt du, es kommen auch jetzt schon so Geschichten, das höre ich auch mit dieser, also da ist ein Boot Zweiter geworden, eben bei dieser WM, auch ein XR 41 und die sagen, okay, der Erste, klar, dass der gewinnt, weil da waren, wie ich eben gerade schon sagte, America's Cup Steuermann, Matchregel und eine super Profi-Crew. Und dann sagten, ja, aber das ist ja okay, wenn die gewinnen. Aber diese Zweiten, die waren nie so gut. Und wieso sind die denn überhaupt vor der Grand Soleil? Die ist nämlich nur irgendwie Dritter geworden. Ja, aber wenn man dann da reinguckt, dann sieht man auch, also das sind jetzt keine No-Names, die da Zweiter geworden sind, sondern auch die haben ein Segelprogramm bei North Sails, also mit Shape und alles gemacht. Also gibt es dann auch wieder Gründe dafür, dass, also, weil da hätte man, weißt du, eine Formel, wenn man sagt, die funktioniert, dann sagt man, okay, das sind wirkliche Typen, die nicht segeln können, sind jetzt plötzlich Zweiter. Nein.
Also du meinst, wenn ich mir jetzt so eine XR41, würde ich nicht gewinnen. Oder würde ich sofort gewinnen,
sofort.
Dann hole ich mir die.
Wenn du sie sofort gewinnen würdest, dann wäre das wahrscheinlich, ja, dann würde dann irgendjemand sagen, ah, da stimmt vielleicht was nicht an der Regel. Es gibt ja auch so, wie gesagt, so Yardstick-Geschichten. Ich kenne das ja auch immer hier, so Mittwochsregatta auf der Alster. Das ist ja dann nach Känguru, da wird diese Zeit, Känguru-System heißt, dann muss der langsam, also ein Opti, muss halt mit im Vorhinein schon der Abstand ausgerechnet, mit dem der früher starten muss und wenn alle gleich schnell, gleich gut segeln, so kommen sie alle gleichzeitig im Ziel an. Das ist die Idee von Känguru. Ja. Naja, und da gibt es dann oft immer so nach einer Saison, wenn dann einer alles gewinnt, dann sagt man, okay, dann kriegt der irgendwie 2 Punkte Yardstick jetzt einfach drauf.
Genau.
So, und das ist ja auch, also um
so wie früher bei der DTM war das, wenn einer immer gewonnen hat, hat er 20 Kilo Steine hinten.
Stimmt, hast du recht, richtig. Ja, ja. Genau. Und das ist ja, aber das ist natürlich überhaupt nicht wissenschaftlich, aber das ist aber, dann einigt man sich so. Das ist für natürlich, wenn da irgendwelche Weltmeisterschaften geht, dann kann das eigentlich funktionieren. wie auch immer, so jetzt eigentlich heißt. Ich finde es eigentlich spannend, aber das hat jetzt auch echt mehr Zeit gekostet, als ich jetzt eigentlich gerade dachte. Finde ich auch natürlich mega spannend, um gucken, wo man sich da nicht so reinbastelt. Und man lernt ja auch selber viel über einen Bereich, den ich vielleicht so jetzt mich auch nicht sonst so gut ausgekannt habe. Aber ja, ein Beispiel.
Aber krass, ja, das glaube ich, das ist eine harte Nummer,
ja,
sich da reinzufügen.
Ja, gucken, habe ich gerade gesagt.
Und wenn ich jetzt so eine XR41 gekauft habe und dann ändern die Regeln und ich verliere, weißt du, was man dann macht?
Nee.
Dann rufst du Helge an, unseren Podcast-Partner Helge. Ja. Den lassen wir heute mal nicht zu Wort kommen. Wir erwähnen ihn so auf diesem Weg.
Mhm.
Und der hat die besten Materialien, dann kannst du dir so kleine Foils noch laminieren,
ja, ja,
und sowas.
So ein paar Bulbs weißt du irgendwie.
Ja, Helge weiß auch, wie das
genau,
geht.
Genau, früher gab es so Vermessungspunkte, da wurde das dann einfach so eine, was auflaminiert und damit genau an den Punkten, wo es vermessen wird, ja.
Oder wie beim SailGP, weißt du, dass du damit noch pumpen kannst mit so einer Hydraulik und
ja,
weißt du, wenn du wenig Wind
so eine Flasse. Ja, das kriegt er hin, ja.
Das mache ich. Ich kaufe mir, glaube ich, so eine XR41 dann.
Cool sieht die aus.
800.000, ne?
Ja, Race-Modus. Aber du kannst ja damit
dann
auch.
Dann hole ich mir die für 520, das wäre okay. Und dann mache ich einfach mit Dark und ziehe ich alle ab. Weil ich pumpe und.
Ja.
Helge.
Ja,
Leute, ruft Helge an.
Ja.
Wollen wir nochmal kurz. Das war mein Recherchefall der letzten Monate, muss man sagen.
Ja.
Kann man auch mal erzählen.
Ja.
Auf einmal macht Pling, ich kriege über einen Facebook-Message, kriege ich überhaupt nie.
Mm.
Also wirklich ganz selten.
Mm.
Kriege eine Facebook-Message mit so einem Foto. Ich gucke mir das an, ist das irgendwie Protokoll. Also wo checkst du dir das? Den nenne ich natürlich nicht, der mir das...
Mm.
Warum jetzt auch, ist noch nicht mit mir befreundet, war Nachrichten und Frage. Ich kenne den Mann aber,
mm-hmm,
diese Frau.
Mm.
Ich lese jetzt mal durch den Skandal. Da habe ich plötzlich gelesen, dass ein Protokoll von der geschrieben, die Landesinnung für Boots- und Schiffbau hier in Schleswig-Holstein. Und der Geschäftsführer hat, ja, hat sich ein doofes Auto über die Innung geholt, die wussten das nicht, hat Dokumente gefälscht, also richtig heftig. Stand alles in diesem Protokoll drin. Da habe ich gesagt, also, kannst du mir das Dokument mal richtig schicken? Also, weil das. So, dann geschickt, dann denke ich so, ja, das muss mal irgendwie berichtet werden und so. Und denke ich so, Alter, was machst du jetzt denn? Jetzt kannst du dir einfach so ein Protokoll nehmen. Stimmt das eigentlich? So, dann habe ich das Dokument natürlich gekriegt irgendwie, also diese Abschrift. So, dann kannst du ja nicht einfach hinsetzen und so, oh, guck mal hier, wir haben, so, dann musst du erstmal, dann habe ich erstmal Ole Hecht angerufen, unseren Anwalt.
Ja,
der natürlich auch kein Medienanwalt, ich kenne aber auch noch Medienanwalt, den habe ich auch nochmal gefragt und dann, ja, nö, ja, kannst du machen und. So, man darf natürlich, abgesehen davon ist so eine, ich hatte dann abends noch die Diskussion oder es hat mich das ganze Wochenende beschäftigt und ich habe dann, glaube ich, dienstags den Artikel gebracht und ich glaube, montags hatte ich das Gespräch noch mit dem Obermeister, der da auch vorkam, das ist natürlich der erste Vorsitzende, darüber. Das Ding ist, so eine Sache ist wirklich heikel. Also du musst erstmal gucken, darf ich das eigentlich? Das ist immer eine Körperschaft öffentlichen Rechts, also es ist sogar öffentliches Interesse. Ja, die hatten halt einen Geschäftsführer, der hat sich ein 100.000 Euro Auto geleast über die Innung und mit, als Firmenwagen, mit, das finde ich, das mit Fahrradträger und Dachbox.
Ja,
so stimmt. Völlig wahnsinnig.
Hey, kann man ja mal brauchen.
Dann, die müssen, das ist ja so ein öffentliches Recht, die müssen ja irgendwie eine obergeordnete Behörde haben. Das ist die Handwerkskammer. Und was ist das denn noch? Die, ich weiß mal, irgendwas in Lübeck. Also da gehören jedenfalls, gibt es Aufsichtsbehörden. Und natürlich gibt es auch eine Mitgliederversammlung. Da hängen ja die ganzen Werftbetriebe hängen da. Also nicht die ganzen, aber viele, 50 Mitglieder haben, die sind alles Werften, die das natürlich abnicken müssen. Und der hat echt die Dokumente verfälscht. In einem Dokument stand es drin, ist genehmigt, ja, weil die das genehmigen mussten. In dem anderen wurden da andere Posten irgendwie aufgeführt oder andere Tagesordnungspunkte. Also will ich mit krimineller Energie. Und das ist halt auch erst spät aufgefallen. Das heißt spät nicht, also so früh, wie es möglich war. durch eine Kassenprüfung, weil dann ist dann, dann auf einmal sind in diese Leasingrate, was sind das für ein Auto? Dann gab es noch Handwerkerrechnung von Autowerkstätten, immer lustiger mit Autos, für Autos, die überhaupt nicht der Innung gehören, die hat er über die Innung laufen lassen. Ist auch mittlerweile entlassen worden und hat sie auch noch eine Gehaltserhöhung gegeben um 500, wo er auch wieder Dokumente gefälscht hat. Also richtig heftig und das wurde auf dieser Mitgliederversammlung den Mitgliedern praktisch erzählt. Das war jetzt im September. Zu mir kam halt dieses Dokument im November. Was schon bemerkenswert ist, dass es überhaupt nirgendwo rausgekommen ist. Da hat überhaupt niemand drüber gesprochen. Das finde ich auch seltsam in dieser Branche. Aber die versteht man auch, man will natürlich nicht, dass es rauskommt. So, dann gehst du jetzt, was machst du jetzt damit? Also kannst du ja nicht einfach drüber schreiben. Dann rufst du in dieser Innung an, bei der jetzt kommissarischen Geschäftsführerin, die hat gesagt, sie wüsste da gar nichts über den Fall. Da denke ich so, aber ist okay, ich würde auch nicht mit jedem sprechen. Dann sage ich, ja, ich muss jetzt irgendwie meiner journalistischen Sorgfaltspflicht nachkommen. Ich muss zumindest jemandem dazu die Möglichkeit geben, Stellung zu nehmen, bevor man sowas raushaut, weil dann sonst könnte man sogar Ärger kriegen. Und dann hat mich dann abends, das war dieser Anruf, erste Vorsitzende angerufen. Der meinte jetzt, ja, sie wollen ein Gespräch mit mir. Der hat auch mal eine Mail mit einer Anfrage. Ja, sie wollen mit mir für die neue Geschäftsführerin sprechen. Nee. Ja, woher haben sie denn das Dokument? Ich so, das kann ich nicht sagen, das werde ich nicht verraten. Das ist Quellenschutz natürlich. Und ja, sie dürfen da gar nicht drüber berichten. Ich so, doch, darf ich. Deshalb rufe ich sie jetzt an, weil na bla bla. Es war auch total nett. Der hat auch dann irgendwie da ganz offen drüber gesprochen. Ich habe dem auch gesagt, das ist halt heikel. Du kannst du so einen sagen, was ist da bei Ihnen passiert? Dann kriegst du sofort irgendwie pumpige Antwort und hängst du da wieder. Ich hatte ihm gesagt, vorab, so wie sich das Meer schließt, kann die Innung da gar nichts für. Das ist auch natürlich so ein, du kannst einen Artikel schreiben und sagen, oh, die Innung hat Geld, und da hat einer von der Innung, der Geschäftsführer hat Geld irgendwie oder unterschlagen oder veruntreut und dann schreien alle auf und sagen, oh, diese scheiß Innung. Die Innung selber kann da gar nichts für als Institution, weil dieser Typ hat einfach, ich meine, die sitzen in Rendsburg, war das, da sitzt halt nur der Geschäftsführer und ab und zu kommt mal der Vorsitzende rein. Das ist halt, sind halt nicht 30 Leute, die sich kontrollieren. Die haben eine Kassenprüfung, dabei ist aufgeflogen. Also diese Kontrollmechanismen haben auch geholfen. Das habe ich ihm auch gesagt vorher. Und sage, ich will sie gar nicht in die Pfanne hauen. Nur ich werde darüber schreiben. Und natürlich macht es dann Sinn, dass wir darüber sprechen. Und der hat sich hinterher sogar bedankt, hat gesagt, nee, der Artikel ist alles super fair und so, alles gut. Aber da hängt man auch. Also das, weißt du, da kommt dann ein Artikel, der ist dann, der steht dann da. Für irgendwie, weiß ich nicht, und den hast du in, weiß ich nicht, Lesezeit 5 Minuten, bist du damit durch?
Nein, definitiv.
Was aber dahinter steckt,
ja.
Und was ich hier, was wir auch telefoniert haben und sind ja auch, wir haben sie auch irgendwie, habe ich dir auch gesagt, mit mehreren Leuten, Recherchenetzwerk.
Ja.
Ja. Nee, das ist schon, aber es ist natürlich, macht es natürlich total spannend und ist es auch gar kein großer Skandal gewesen, also für die Innung. Irgendeiner sprach mich an und sagte, hast du das aufgedeckt? Ich habe aufgedeckt, ich habe das zugespielt gekriegt. Lustig war auch dieses, ja, woher haben sie das? Und dann sag ich so, naja, so, man kriegt schon viel. Man kriegt schon immer wieder hier und stimmt. Da hast du das schon gehört. So, dann gilt es erstmal, das ist auch zum Beispiel Arbeit, die du auch hast, die natürlich alle haben, die sowas machen, diesen Job, dass du das meiste, was du reinkriegst und was du, das wird überhaupt nie was.
Wollte ich gerade sagen. Also,
weil das ist dann nicht relevant oder es stimmt nicht oder es ist alt oder was hast du vorhin auch erzählt.
Ja, oder man hat auch einfach keine Zeit oder sagt, okay, das ist jetzt interessant, vielleicht, aber eigentlich nur für einen zu kleinen Kreis halt.
Oder ich habe keinen Anhaltspunkt, dem nachzugehen. So, ich habe da überhaupt niemanden, wo ich nachbohren kann und sagen, sag mal, wer kann mir da helfen? Weil zum Beispiel in dem Fall hatte ich, das ist mal lustig, wenn du in der Branche sagst, wir können unter 3 reden, weißt du immer, bis auf wenige wissen gar nicht, was das heißt. Wissen ja vielleicht die Zuhörer auch nicht, so oft Journalisten. Also es gibt ja Hintergrundgespräche, da darf man auch zitieren, aber nicht, dann sagt man nicht, wer es war. Und wenn man sagt unter 3, das ist so eine journalistische Regel, dann darf man weder daraus zitieren, noch, dass man mit einem gesprochen hat. Das macht man halt, um sich abzusichern, weil ich habe dann auch erstmal mich natürlich erkundigt, sag mal, ist dieses Schreiben eigentlich, also ist das eigentlich echt? Und hab dann mir von mehreren Stellen bestätigt, ja, das gab auch ein Rundschreiben, das ist echt. Ich habe sie auch vor mir liegen. Also so, und manchmal hat man gar keine so eine Anlaufpunkte. Das kennen wir natürlich viele in der Branche, aber wenn es jetzt irgendwie, keine Ahnung, wen soll ich in Portugal anrufen oder ob was die da sagen. Weißt du, da kenne ich niemanden, da kommst du auch nicht durch. Also die sprechen auch kein Englisch und können, da kann man zwar mal hinterher, da Portugal geht halt noch, aber manchmal weiß man, da, das läuft sich tot, da kann ich nachfragen und wie ich will, da ich weiß nicht, wo ich da ansetzen soll. Und manchmal ist es einfach auch nur Quatsch. Und manchmal ist man auch noch ein paar Tage froh, dass man es nicht gemacht hat, weil es Quatsch war.
Ja, definitiv.
Und manchmal liest du halt dich 3 Stunden ein oder machst und tust und recherchierst und machst hier und stellst nach 2 Stunden fest, das ist Quatsch.
Ja, das ist, finde, habe ich das Gefühl, ist sogar noch viel mehr der Fall. Also ich meine, auch bis es wirklich dahin kommt, dass man sagt, okay, das lohnt sich jetzt eben einer Sache nachzugehen, ist natürlich schneller, wenn man irgendwie auch eine Geschichte findet. Man weiß, dass die Quelle stimmt und man kann da auch einen Großteil von übernehmen, mit eigenem Wissen quasi nochmal anfetten. Und habe ich oft, weißt du, dieser Fall jetzt, wo der da auf dem Eiselmeer, der Kollege da mit dann auf einer Insel
der Robinson,
gestrandet
der
Eiselmeer ist.
Robinson.
Ja, wo alles, die ganze Geschichte, wo dann so, hä? Wo man dann auch denkt, was ich, da bin ich doch gerade hier vor Medenblick, bin ich doch mit dem Container rumgesehen. Ich mir war gar nicht mehr bewusst, dass es da so eine Insel gibt, die siehst du auch gar nicht, weil das so ganz knapp nur, oder gar nicht hoch über dem Wasser, wo ist so künstlich angelegt, so ein bisschen. Aber da weiß man dann einfach und denkt so, hä, wieso ist denn der da gestrandet? Und dann muss man alles so, aber auch so, man kriegt da ja nichts raus, aber man muss irgendwie schon überlegen, wenn ich mir dann die Insel angucke und dann das und das war jetzt quasi die Windrichtung, wieso hat denn der Anker nicht gehalten? Dann muss er ja, der ankert doch nicht mit bei auflandigem Wind, weißt du, dass er dann da drauf treibt. Oder hat der Wind den über Nacht gedreht? Oder dass man überhaupt über Wissen so ein bisschen checkt, okay, ja, da hat tatsächlich gedreht, war relativ viel Wind, aber tatsächlich kam dann auch, dann war alles so ein bisschen so ein bisschen schwammig und dann, ich glaube, ein paar Tage später kam dann nochmal eine Geschichte, das hat dann irgendwie ein anderes Medium, auch aufregenden Locals aus Holland und die haben dann nochmal mit ihm gesprochen, auch mit den Rettungs, mit den Rettern davon, wie heißt das, keine
mehr.
Und da wurde das dann so ein bisschen klarer, dass der Typ haben sie wohl schon vorher kurz irgendwo gesehen und der war so ein bisschen spooky, der ist auch gar nicht gesegelt, sondern ein Motorrad. Der hat auch nicht geschnallt, dass da unten, das hatte ich ja auf dem Foto gesehen, da gibt es doch eine Hafenanlage, die ist in dem geschlossen, aber der hätte auch da anlegen können. Aber das fand ich gerade so im Nachhinein, wenn man oft auch, klar, Seenotfälle mal, die, wo sich nicht erklärt, was wirklich passiert ist, aber man kriegt oft im Nachhinein dann nochmal Infos, wenn es eine Untersuchung gab, eine offizielle, das gehört dann auch mit dazu. Also früher, wie gesagt, wenn ich eine 7-Seiten-Geschichte geschrieben habe, dann sollte die am Ende auch stimmig sein. Jetzt zu Online-Zeiten ist immer nochmal, dass man nochmal nachhakt und sagt, oder Sachen auch liest, wo man weiß, das war doch da und da hatten wir doch schon mal und jetzt so kommt da auch ein Bild raus und dann kann man, das finde ich über mehrere, das sind ja fast schon dann mehrere Folgen, wo man dann sagt, okay, da kam jetzt nochmal die Auflösung, wo wir uns alle irgendwie so Fragezeichen hatten. Naja, aber auch das finde ich, ist eben, hat sich verändert, aber das viel ist eben deshalb lesen und ich sage mal, ich habe auch gerade das neue Buch von Boris Herrmann zugeschickt bekommen. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal ein Buch gelesen habe. Ich lese zwar ganz viel, aber...
Hast du meine nicht gelesen, meine ganze nicht gemacht habe?
Ja, doch. Die sind natürlich lesenswert, lebenswert auch. Aber viel viel habe ich nicht gelesen. Also ich komme wegen dieser Scheiße nicht mehr zum Lesen, überhaupt nicht mehr. Und das finde ich eigentlich ein bisschen erschreckend.
Da bin ich echt eine Ausnahme. Ich hatte mal Wilfried Erdmann, hat mich mal auf der Messe 2013 in Hamburg besucht. Da habe ich den kennengelernt, also so richtig.
Ja.
Da stehe ich auf dem Vortrag und dann kommt Wilfried Erdmann mit Astrid Erdmann zu diesem Vortrag, stellt sich da an den Rand. Und als der Vortrag fertig war, sind die nicht gegangen. Und da denke ich so, okay, die wollen zu mir. Und da habe ich mich vorgestellt und ja, Herr Erdmann, da, ja, ich war gerade, da war ich mit Digger auf der Messe irgendwie. Ja, ich war gerade in ihrem Boot und so, da haben wir ein schönes Boot und also die kleine Variante.
Witzig.
Und ja, damit auf der Ostsee, das macht ja bestimmt Spaß, da muss man auch aufpassen und so. Und ich, nein, ich bin gekommen, ich wollte Ihnen mal was sagen. Ich habe Ihr Buch gesehen. Das hatte ich ja selber gestaltet mit einem Freund zusammen. Damals über den Verlag. Und wir sind ja bei dem gleichen Verlag, sagt er. Damals war ich ja noch bei dem Verlag. Und ich wollte Ihnen sagen, das ist ein total schön gemachtes Buch. Das wollte ich Ihnen sagen. Da sage ich zu ihm, Herr Erdmann, Leute, die ihn kennen, ich kenne nur einen, der ihn wirklich duzt. Ansonsten wurde er immer gesiezt auf ihn. Ich habe den ja noch ein halbes Jahr vor seinem Tod noch mal auf einer Geburtstagsparty getroffen von einem gemeinsamen Freund. Und jedenfalls meinte der, Herr Boden, Sie wissen doch, wenn man selber schreibt, liest man nicht mehr. Das höre ich so oft, aber ich lese echt viel. Also
ja,
ich lese echt gerne Bücher. Aber ja, zu der Eiselmeer-Sache nochmal, um vielleicht mit einem, wir sind ja auch, glaube ich, durch jetzt, ne?
Ja.
Mit einem lustigen Scherz aufzuhören.
Einen lustigen Scherz?
Oder? Eine lustige Anekdote zu diesem Eiselmeer-Typen. Ein Freund von mir hat auch sein Boot auf dem Eiselmeer stehen. Der ist auch noch im Wasser. Und als ich das gelesen habe an dem Abend, und der hat wahnsinnig viel Stress gehabt mit seiner Ex. Unfassbar viel Stress.
Mit seiner Ex.
Dann habe ich ihm geschrieben, eine WhatsApp, ich sage, sag mal, warst du das? Und dann kam zurück, nein, ich wünschte, aber ich wäre es.
auf der einsamen Insel als Robinson.
Ich gedacht, oh Mann, du armer Tropf.
Ja,
das tat mir echt leid.
Naja.
Carsten, okay. Wir recherchieren weiter, immer weiter, immer weiter. Na, wie Olli Kahn gesagt hat, ne? immer weiter.
Genau.
Morgen gibt es wieder neue Geschichten, ne?
Genau.
War doch vielleicht mal ganz interessant für die Leute auch mal zu hören, wie wir so,
ja,
wie man
vielleicht
so arbeitet.
Ich frage mich ja sowieso immer, was Leute, dass das interessant finden. Es scheint einige zu geben, die das interessant finden, was wir hier manchmal so reden. Das macht
das
Mut.
Hören ja sehr viel. Ja, es macht wirklich Spaß.
Ja, finde ich gut. Finde ich wirklich spannend.
Gut, dann nächste Woche ist Miku wieder da, ne?
Ja.
Weißt du schon, dass er auf Dänisch anmoderieren muss? Das schreibe ich
nicht. Nee, weiß er nicht. Er hat nur gefragt, wann müssen wir denn wieder, weil er war einen Monat jetzt ja irgendwie weg. Hatte nur gehofft, dass wir nicht über ihn gelästert hätten. Haben wir natürlich nicht. Er will nicht alles durchlesen, aber ich habe eben, wie gesagt, eben mit ihm telefoniert und ist wieder voller Frische dabei und will sich jetzt wieder durch die Hinterhöfe telefonieren.
Regatta Spezial nächste Woche. Und bis dahin vielen Dank fürs Zuhören. Kauft Sekoma Rettungswesten, kauft bei Helge und geht zur Boot Düsseldorf.
Jo.
Da bin ich nochmal Werbung gemacht, ne? Ciao, sehr ciao. Gut. Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekoma. Rettungswesten made in Germany. Boot Düsseldorf. All Water Sports, one community. Boot Düsseldorf. We love water.